T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Kasper von Alben und ich habe heute zwei Gästinnen da. Einmal Johanna Heise. Johanna ist Gesellschafterin der Heise Gruppe und dort Head of Brand und zuständig unter anderem für das Employer Branding und auch sonstige Branding der Heise Gruppe. Hallo Johanna.
Hallo Kasper, schön, dass ich heute da sein darf.
Und meine zweite Gästin ist Zoe Nogai. Sie ist Projektmanagerin bei der Telekom, Gründerin einer Unternehmensberatung, Speakerin, Autorin und seit kurzem auch Herausgeberin, nämlich des Buches Ideen von heute für die Arbeitswelt von morgen. Und Zoe beschäftigt sich unter anderem mit den Themen New Leadership, Transformation und der Generation Z. Hallo Zoe.
Hallo Kasper.
Ja, das. Ich habe schon ein bisschen gespoilert, worum es heute geht, indem ich erzählt habe, mit welchen Themen du dich beschäftigst, Zoe. Denn wir wollen tatsächlich über die Gen Z, Gen Z sprechen. Wir wollen einmal darüber sprechen, was denn unter Umständen an Vorurteilen über die Generation dran ist, wie man damit umgeht und was das Ganze vielleicht auch für die Arbeitswelt bedeutet. Und ich möchte anfangen mit einer kleinen Anekdote. Ich habe nämlich vor einer Weile mich mit einer Führungsperson aus einem deutschen Unternehmen unterhalten und wir kamen so ins Gespräch. Und irgendwann kam an mich die Frage, wie das denn bei uns im Medienhaus so ist, mit so vielen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich habe erstmal scheinbar sehr irritiert geguckt, weil ich nicht genau verstanden habe, worauf die Episode hinaus wollte. Weil sie mich dann nämlich nochmal genauer fragte, ja, Gen Z, Gen Z, wie ist es denn mit den Menschen zu arbeiten? Wie kommen wir denn damit klar? Und ich habe immer noch nicht ganz verstanden, worauf die Episode hinaus wollte, weil ich so dachte, hä, wieso klarkommen? Aber scheinbar gibt es in deren Unternehmen, ich würde mal sagen, so eine Art Clash of Generations. So ist das so? Also gibt es in Unternehmen nicht Generationskonflikt, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ist es so, dass da was aufeinander trifft?
Also pauschal kann man sagen, ja, in jedem System und ein Unternehmen ist ja nun mal ein sehr großes System mit sehr vielen Menschen, treffen Menschen aufeinander und ungeachtet der Generation birgt das immer Potenzial zu, naja, wie sagst du, Clash.
Ja, ja.
Muss man jetzt aber sagen, ist es ein Generationenthema? Da würde ich tatsächlich widersprechen. Ich glaube, das ist mehr einfach so ein Persönlichkeitending. Wo Menschen aufeinandertreffen, kommt es zu Konflikten potenziell.
Johanna, erlebst du sowas wie ein Aufeinandertreffen der Generationen? Also jetzt nicht unbedingt konfliktbehaftet, aber vielleicht auch?
Also ich würde sagen, bei uns im Unternehmen eher nicht. Da ist einfach eine sehr, sehr große Freude irgendwo mit dabei, dass man junge Menschen an die Arbeitswelt auch heranführen kann. Also wir haben zum Beispiel viele Auszubildende bei uns und die werden in ganz tolle Projekte immer integriert, machen da einen ganz tollen Job und das funktioniert relativ gut. Ich merke es aber tatsächlich auf vielen Veranstaltungen, wo ich irgendwie bin. Da kommt immer relativ schnell irgendwie das Thema. Ist egal, was eigentlich das Hauptthema von diesem Event ist, ob es jetzt Unternehmenskultur ist, wie auch immer. Wenn man danach irgendwie ins Gespräch kommt, ist oft das Thema, ja, hier so die Gen Z, irgendwie schwierig, mit denen zu arbeiten. Also das erlebe ich in dem Fall schon jetzt im praktischen Alltag, also in meinem Arbeitsalltag, eher weniger, würde ich sagen.
Mhm. Ich habe mich dann natürlich nach dem Gespräch mit der Führungsperson einmal so ein bisschen auch mit dem Thema beschäftigt, deswegen passt es super gut, dass dann auch die Idee aufkam, mit euch beiden sich in den Podcast zu setzen. Und Zoe, du hast es auch schon ein bisschen anklingen lassen, es ist nicht unbedingt so eine Generationsfrage, aber was es dann doch immer wieder gibt, sind so die klassischen Vorurteile über verschiedene Generationen, ja auch über zum Beispiel die Boomer-Generation gibt es ja viele Vorurteile. Ich will das jetzt einfach wirklich mal so aufziehen, dass ich ein paar Vorurteile mitgebracht habe und wir darüber einfach mal einsteigen, ins Gespräch kommen. Frage an euch. Junge Arbeitnehmerinnen sind fauler als Ältere. Stimmt das, ja oder nein?
Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ihr seid ja alle faul, ne? Dann sage ich per se erstmal ja. Wenn das so gewünscht ist, kann ich das so liefern. Ich bin ja ergebnisorientiert. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man mit so einem Vorurteil anfängt, weil was macht man denn da? Im Endeffekt Erwartungsmanagement. Also man gibt dem Gegenüber die eigene Erwartung über eben diesen mit und das macht ja was mit einem. Insofern ist es eigentlich sehr, sehr schwierig, Menschen so zu begegnen, so voreingenommen zu begegnen, insbesondere wenn es jüngere Leute sind, die noch nicht so viel Erfahrung mitbringen. Und die dann direkt so als erstes Feedback bekommen, du hast hier zwar noch nichts getan, ich weiß noch nichts von dir, aber ich erwarte, dass es schlecht wird. Und da kann man sich mal selber fragen, wie würde das denn ankommen, wenn man sowas als eins der ersten Feedbacks, bevor man überhaupt angefangen hat, zu hören bekommt. Ist das motivierend oder sorgt das eher dafür, dass es so eine self-fulfilling prophecy wird?
Mhm. Johanna, zweites Vorurteil an dich gerichtet. Die Bindung an die Firma ist bei jüngeren Menschen deutlich geringer als bei älteren Arbeitnehmerinnen.
Ich glaube auch, das ist so eine ganz individuelle Geschichte am Ende. Das hat jetzt nicht so viel mit der Generation zu tun. Klar, wir sehen es auch im Unternehmen selber. Wir haben echt viele Mitarbeiter, die schon lange bei uns arbeiten, was auch toll ist. Aber jede Person hat ja so seine eigene Geschichte. Und es gibt ja auch in der anderen Generation viele Leute, die öfter gewechselt sind, sei es jetzt aus Karrieregründen, sie haben sich umorientiert etc. Ich glaube, jetzt in dieser Zeit halt viel mehr Möglichkeiten, das muss man, glaube ich, sagen, und viel mehr Transparenz irgendwo im Arbeitsmarkt. Ne? Ich meine, wir können googeln und können gucken, was es noch für Jobs gibt. Das war natürlich früher alles ein wenig schwieriger. Durch Instagram etc. gibt es viel mehr Möglichkeiten, auch selbstständig zu werden. Das gab es früher jetzt so auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine tolle Wendung, dass Menschen immer unternehmerischer werden und auch gerade junge Menschen Lust haben, sich unternehmerisch zu engagieren in der Gesellschaft.
Das ist ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst, weil sich ja auch die Arbeitswelt und auch die Jobs stark wandeln. So, du hast im Buch, ich will jetzt nicht zu sehr auf das Thema KI überleiten, weil wir ja schon bei dem Thema bleiben wollen, aber du hast ja schon geschrieben auch, dass da durch KI unter anderem sich an der Arbeitswelt Dinge ändern und wir vor Veränderungen stehen, die aber unter Umständen auch positive Aspekte dann hervorbringen können für die Arbeitswelt, oder?
Das ist ja immer so das Ding mit Veränderung. Es könnte ja gut werden. Das ist generell bei jeder möglichen Veränderung so. Ja, wir stehen unbestreitbar an einem Punkt aktuell, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern gesamtwirtschaftlich und gesellschaftlich gesehen, an dem sich ein paar Dinge grundlegend ändern und ändern werden in einem Tempo, das wir noch nie so gesehen haben, in einer Fülle an Komplexität auch, die wir so noch nie hatten. Und das ist eine Herausforderung, weil man einfach am Ball bleiben muss, weil man kontinuierlich dranbleiben muss und verstehen muss, worum geht's und wie kommt man damit auch klar. Also das Thema Veränderung begegnen und damit klarkommen ist einfach nichts anderes als Resilienz. Ist aber definitiv auch die Möglichkeit, viel mitzugestalten, weil wenn sich viel verändert, heißt es, es ist noch vieles unbeschrieben und genau da kann man aktiv werden und dafür sorgen, dass eben diese Veränderung für möglichst viele Menschen passiert und nicht gegen oder trotz.
Nächstes Vorurteil: Arbeit hat im Leben jüngerer Menschen einen geringeren Stellenwert als bei älteren Generationen.
Also ich glaube, dieses Thema, also was ist denn überhaupt Arbeit? Mhm. Oder warum arbeitet man? Warum will man überhaupt arbeiten? Ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, die letzten Generationen kommen alle aus dieser Nachkriegszeit. Deutschland musste aufgebaut werden. Menschen mussten einfach sich ihr Leben auch noch ganz neu aufbauen. Es gab keine Wohnung. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Wir sind jetzt glücklicherweise an einem Standpunkt, wo wir uns überlegen können, ja, wofür wollen wir denn arbeiten? Warum wollen wir arbeiten? Und letztendlich ist es ja eine ganz tolle Wandlung, weil es viel intrinsischer jetzt kommt, was man machen möchte, dass Menschen irgendeine Erfüllung darin sehen. Ich meine, man sieht es ja auch an sowas wie Krankheitszahlen oder sowas, dieses ganze Thema Burnout oder so, das ist natürlich viel größer geworden. Gerade auch in der Generation, die Arbeit als klassische Arbeit irgendwo versteht, würde ich sagen. Und da hätte ich natürlich die Hoffnung, dass das anders wird in meiner Generation. Dass Arbeit etwas ist, was nicht an Stunden gemessen wird, sondern dass man macht, weil es einem Spaß macht, weil man einen Sinn darin sieht, weil es einen nach vorne bringt, vielleicht auch nicht nur einen selber, sondern die ganze Organisation, die dann wiederum eine Mission erfüllt. Und ich glaube, das ist halt stärker verankert in den Köpfen der Menschen, die jetzt an den Arbeitsmarkt kommen.
Zoe, an dich vielleicht gerichtet, die Gen Z ist komplett digitalisiert, Kommunikation findet überwiegend digital statt und nicht mehr analog als Vorurteil.
Ich glaube, das geht nicht nur der Gen Z so, sondern tatsächlich auch allen, die sich irgendwo am Arbeitsmarkt befinden. Weil ich weiß nicht, wann du zuletzt ein Memo verschickt hast, ob ihr noch eine Rohrpost habt oder ob ihr wirklich noch aktiv faxt auch. Wobei, zählt das schon als digital?
Ich würde sagen, nein.
Insofern findet ja überwiegend die Kommunikation im Kontext Arbeit digital statt. und über, das muss man auch sagen, eine absurde Vielzahl an Kanälen. Also jetzt ich persönlich, wenn ich auf mein Arbeitshandy schaue, da ist der normale Messenger, dann gibt's noch irgendeinen besonders verschlüsselten Messenger, dann gibt's noch einen internen Messenger, dann gibt's noch einen Kundenmessenger. Also es ist einfach eine absurde Menge an Kommunikationskanälen, die wir gerade alle zu managen haben. Und was wir sehen bei den jüngeren Menschen ist, die wachsen natürlich im kompletten Leben viel digitaler auf. Ich sehe das beispielsweise an meiner kleinen Schwester, die ganz anders mit den verschiedenen digitalen Möglichkeiten aufgewachsen ist, die das in der Schule schon lernen und einbeziehen, als es jetzt bei mir noch der Fall war. Die ist ja nur ein Stück weit jünger. Einfach daran sehen wir, wie schnell sich das verändert. Bei meinem großen Bruder ist es nochmal ein Stück weit weniger. Also man sieht schon in kurzer Zeit eine sehr starke Veränderung hin zu einer allumfassenden Digitalisierung von den verschiedenen Lebensbereichen, die auch ein Stück weit ineinander übergreifen. Das ist eigentlich auch gut, weil das sind ja hilfreiche Methoden. Das Einzige, wo man da vielleicht ein bisschen kritisch reinschauen sollte, ist, wie gehen wir denn damit um? Also haben wir eine gewisse Kommunikationshygiene? Können wir abschalten? Hinterfragen wir das überhaupt? Wird das in Schulen und eigentlich müsste man auch sagen in Kindergärten, aber auch bei Eltern und bei ArbeitgeberInnen gelehrt, dass man auch den Leuten mal ein bisschen Ruhe geben sollte vom Bildschirm? Achtet da irgendjemand drauf? Hinterfragen wir unseren Konsum? Und das ist ein generationenübergreifendes Thema, dem wir uns aus meiner Sicht zu wenig stellen, die Digitalkompetenz.
Ja, das spielt ja auch rein, was du gerade gesagt hast, Johanna, das Thema Burnout mit Überforderung und solche Dinge. Das ist ja auch ein Aspekt, der sicherlich auch kommt durch diese, ich sag mal, überladende Form der Kommunikation, oder?
Sicherlich, aber ich glaube, das ist auch gar nicht nur auf die Arbeit zu beziehen. Das ist ein generelles Thema, weil wir, natürlich haben wir die verschiedenen Kommunikationsmittel, die mit Arbeit zu tun haben, die wir für die Arbeit nutzen, wie zum Beispiel bei uns Teams. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die ganzen verschiedenen Social Media Kanäle, die wir privat ja auch nutzen. Natürlich auch für den Job irgendwo, aber ja auch viel privat. Ich meine, keine Ahnung, meint eine Stunde lang Instagram Reels, eine Stunde lang TikTok, was man da für Input bekommt. Natürlich ist das anstrengend. Und ich glaube, das ist etwas, da werden wir wahrscheinlich noch ganz viel lernen müssen, wie man damit umgeht, was das auch für eine Folge vielleicht auch auf die Gesundheit hat. Das weiß man, denke ich, momentan noch gar nicht. Das muss man auch noch erforschen. Aber das ist sicherlich etwas, was das Gehirn langfristig auch überfordert. Könnte ich mir schon gut vorstellen.
Ja. Verbindlichkeiten werden nicht so eng gesehen, vor allem also Termine, Deadlines und solche Dinge. Wie sieht's da aus?
Habe ich schon öfter gehört von der Generation, also von älteren Generationen, die das über die Gen Z sagen.
Stimmt es denn?
Ich würde da mal vielleicht die Gegenfrage stellen, gerade wenn wir in der Kommunikationsflut sind, wurde denn gut kommuniziert? Ja, wurde denn klar die Deadline kommuniziert? Wurde das Ziel und der Hintergrund kommuniziert? Muss man da an dem Sender-Empfänger-Problem vielleicht arbeiten und gar nicht so sehr an einer möglichen Ungebundenheit oder Unverantwortlichkeit von dem der Gen Z?
Ja, ich glaube, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Also wenn Pünktlichkeit eine Viertelstunde vor dem Termin irgendwie schon da sein heißt, das ist etwas, was ich immer bei mir erlebe. Aber trotzdem dann pünktlich im Termin sind ja irgendwie, habe ich auch noch, weil die Frage ja auch kam an mich, wie wir mit jungen Menschen irgendwie arbeiten. Ich habe jetzt nicht erlebt, dass großartig Deadlines nicht eingehalten werden würden oder sowas.
Nee, ich habe auch fast manchmal das Gegenteilige. Dadurch, dass man mehr Projektarbeit auch hat im Unternehmen, also jetzt weniger dieses Abarbeiten und da muss man sich ja extremst gut auch organisieren, auch das Team irgendwie gut organisieren, haben auch jüngere Menschen gerade auch, finde ich, einen ganz guten Überblick über was, also wo sie gerade stehen, wo das Projekt gerade steht, was irgendwie zu erledigen ist, wann sie wo sein müssen. Klar gibt es da immer wahrscheinlich Ausnahmen, gibt es überall, ne? Aber ich erlebe es auch bei unseren Auszubildenden, dass die sehr verbindlich sind, auch sehr pünktlich sind, also dass das gut funktioniert. Vielleicht hat man sich auch die falschen Leute ausgesucht, ich weiß es nicht, in manchen Fällen.
Vielleicht auch einfach die falschen Ziele, ja? Weil warum oder so sollte man irgendeinen Blödsinn erreichen wollen und wenn man ihn weder gut kommuniziert kriegt, noch einen Sinn dahinter sieht? Vielleicht liegt es auch daran.
Ja, Zoe, an dich, weil auch im Buch es immer wieder um Führung geht. Wir werden auf Führung auch gleich nochmal im zweiten Teil ein bisschen weiter einsteigen, aber für dich schon mal das Vorurteil, die Gen Z möchte keine Führungsverantwortung mehr übernehmen.
Das ist ein großer Punkt, den wir hier jetzt aufmachen.
Ja, ich weiß.
Ich würde sagen, da gibt's mehrere Themen, die man da diskutieren könnte. Ich würde gerne über einen Punkt einsteigen, dass nicht jeder Mensch führen kann und führen muss. Und gerade gesellschaftlich wird Führungskarriere, eine steile Führungskarriere, oftmals mit Erfolg gleichgesetzt. Mhm. Wer keine super gute Führungskarriere vorweisen kann, wer keinen krassen Head-of-Titel hat, der hat's zu nichts gebracht im Unternehmenskontext. Und entsprechend wird so ein bisschen auch jeder darauf getrimmt, willst du erfolgreich werden, willst du Karriere machen, bedeutet, dass du musst Führungskraft werden. Jetzt ist es aber so, dass aus meiner Sicht Führung ein elementarer Dreh- und Angelpunkt für Unternehmenserfolg ist. Warum? Weil wir durch beispielsweise Automatisierung von vielen Tätigkeiten die Ressource, die es noch zu steuern gibt und die am wenigsten vorhersehbar ist und die entsprechend auch am wertvollsten ist, weil weniger ersetzbar, nur mal die Ressource Mensch ist, ja, die Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Und wer kümmert sich am besten um die? Die Führungskräfte. Die sind dafür da, dass jeder das Beste aus sich rausholen kann, dass jeder in seinen Talenten, in seinen Stärken und aber auch Schwächen gefördert wird, dass jeder das maximale Innovationspotenzial für die Company heben kann. Und entsprechend darf man da auch nicht einfach nur jeden als Führungskraft besetzen, weil er oder sie Bock hat, Karriere zu machen und das nun mal das Nonplusultra für Karriere ist. Sprich, wir haben da eigentlich eher ein Thema von Framing. Nicht von, habe ich noch Bock, Verantwortung zu übernehmen, sondern framen wir eigentlich das Thema Führung richtig? Aus meiner Sicht sollte es weniger darum gehen, willst du Verantwortung übernehmen in einer Führungsposition, sondern vielmehr, lass uns doch mal ExpertInnen-Karrieren aufwerten und das Thema Verantwortung mal ein bisschen anders aufteilen, weil eigentlich hat jeder und jede Mitarbeiter eines Unternehmens Verantwortung. Die nimmt sich auch jede und jeder. Es wird nur aktuell einfach nicht so richtig gesehen, dass Verantwortung eben auf breiten Schultern aufgeteilt wird und nicht nur bei der Führungskraft. Und Führungskräfte sollten entsprechend viel kompromissloser mit genau denen besetzt werden, die genau das können, nämlich führen.
Auf das Führen will ich gleich noch eingehen. Ich will nur ein Zitat von dir aus dem Buch nochmal aufgreifen. Be a leader or be gone. Wir haben keine Zeit mehr für Kompromisse bei der Besetzung von Führungspositionen. Auf das keine Zeit mehr will ich vor allem hinaus. Was meinst du damit?
Naja, gerade in dem, vor dem Hintergrund, dass sich alles sehr, sehr schnell verändert, dass sich sehr schnell der Markt verändert, die Anforderungen an Unternehmen verändern, muss ein Unternehmen, um erfolgreich zu sein, auch schnell reagieren können. Ja, das heißt, Geschäftsmodelle anpassen, an neue Wünsche von KundInnen, an neue Wettbewerber, die im Markt auftauchen, aber natürlich auch sich intern entsprechend anpassen, weil nur ein Geschäftsmodell kannst du nicht umstellen. Das ist ein paar schöne Slides, sind schnell gebaut, aber es muss dann ja auch jemand umsetzen. Entsprechend braucht es genau da die Menschen, die durch diese schnelle Veränderung führen, die die Orientierung geben, die die Leute in die richtige Richtung bewegen, weil am Ende braucht ja jeder die eigene Motivation, um an etwas zu arbeiten. Und dafür braucht es ein gemeinsames Ziel. Dafür braucht es jemanden, der die Richtung zeigt, damit dort jeder hinlaufen kann. Sonst laufen alle in verschiedene Richtungen und dann hat man gar nichts gewonnen. Entsprechend müssen Führungskräfte sehr, sehr schnell sein in ihrer Auffassungsgabe, darin zu kommunizieren, klar zu kommunizieren, effektiv zu kommunizieren und in die richtige Richtung vorzugehen. Denn auch das ist eine Führungsaufgabe, diese Vorbildfunktion und in der ganzen Veränderung auch die Sicherheit und die Beständigkeit zu verkörpern. Das meine ich mit Schnelligkeit. Mhm. Oder mit keine Zeit mehr, ja.
Ja. Johanna, wie ist es denn, merkst du beim Thema Führung, dass ich, also da ist ja ein Wandel. Also es ist ja ein ganz starker Wandel, den Zoe ja auch gerade angesprochen hat, der ja auch wichtig ist und der noch nicht bei allen Firmen, wir hatten ja gerade auch das meine Einleitung mit der Person, die aus dem Unternehmen, ich sag keinen Namen, aber da scheint das noch nicht so angekommen zu sein. Merkst du denn einen Wandel, was das Thema Führung betrifft? Also jetzt nicht unbedingt explizit auf Heise zum Beispiel bezogen, aber generell?
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist es wird sich schon ein wenig ändern. Also ich glaube, gerade dadurch, dass immer mehr das Du eingeführt wird und man von dieser Distanz, durch das Sie auch auslöst, irgendwo wegkommt, ist man viel mehr auf einer Ebene mittlerweile. Also man hat eher flachere Hierarchien, man hat eine höhere Durchlässigkeit, auch von Informationen, wenn einer, der vielleicht eher mal vielleicht gerade angefangen hat mit dem Job in der Firma, etwas, eine Idee hat, etwas vermitteln möchte, kann er mittlerweile sich ganz einfach bei Leuten melden, die vielleicht ein bisschen weiter oben eigentlich hierarchisch stehen würden. Ich glaube, das hat sich schon aufgeweicht. Denn vom Führungsstil her, ich glaube, es wird immer kollaborativer. Mhm. Das merke ich schon, dass es halt eher auf so eine Teamarbeit rausläuft, auf eine Projektarbeit. Ich meine, das ist ja auch wirklich, also mittlerweile so gang und gäbe im Unternehmen, in der Organisation, dass man eben in Projekten organisiert wird, wo es dann auch eben die verschiedenen Manager gibt von einem Projekt. Das muss nicht unbedingt die Führungskraft sein, das kann irgendjemand sein im Unternehmen. Und von daher wird, glaube ich, diese starre, hierarchische, mit dem Sie verbundene Stromberg führen, denke ich, schon auch abgelöst momentan, ja. Mhm. Ich glaube aber auch schon länger, ehrlich gesagt. Also ich glaube, mit der Digitalisierung ist da super viel ins Rollen gekommen. Mit dem Einfluss von Startups, diesem ganzen Einfluss, der auch irgendwie aus den USA, glaube ich, zu uns rübergeschwappt ist, wo das alles auch vielleicht ein bisschen anders von der Kultur auch gehandhabt wird, sind wir da, glaube ich, schon auch um die Jahrtausendwende echt lockerer im Umgang in Deutschland auch geworden. Mhm.
Lasst uns vielleicht beim Thema Führung noch einmal ganz kurz die Perspektive wechseln. Wenn ich als junger Mensch jetzt in ein Unternehmen komme, was fordere ich denn oder was ist denn vielleicht das, was ich von einer Führungskraft erwarten kann oder muss oder möchte?
Ah, das ist eine super individuelle Frage. Mhm. Und beziehungsweise es waren gerade drei Fragen. Was musst du erwarten, was möchtest du erwarten, was kannst du erwarten? Aktuell würde ich sagen, was du erwarten kannst, kommt je nach Unternehmen drauf an, in was für einem Umfeld du dich bewegst, aber ist oftmals noch nicht da, wo man gerne hin möchte. Mhm. Sprich, noch stärker hierarchisch, als es vielleicht sinnvoll ist. Noch oftmals besetzt durch Personen, die aktuell eventuell eher in anderen Positionen aufgehoben wären. Sprich, Menschen, die eigentlich super Experten sind, man kennt das, die besten Experten im Team wären die Führungskräfte, die aber einfach weiterhin in dieser Expertenlaufbahn bleiben sollten und da den Mehrwert stiften sollten. Und das ist etwas, was man, glaube ich, aktuell oftmals erwarten kann. Jetzt ist es ja so, dass jede und jeder von uns einen Hebel zur Veränderung hat. Sprich, sobald wir Teil der Arbeitswelt sind, können wir auch Veränderungen anstoßen. Mindestens dadurch, dass wir darüber Gedanken machen, wie es denn sein sollte. Kommen zur zweiten Frage, was möchtest du denn erwarten? Sprich, dass wir uns ganz klar darüber werden, was brauche ich als Individuum in meiner Rolle, um bestmöglich performen zu können und wo finde ich dieses Umfeld? Du kannst es dir dann explizit danach auch aussuchen, weil man hat ja Bewerbungsgespräche, man hat eine Probezeit, man hat auch die Möglichkeit, mit Mitarbeitenden zu sprechen, wie es denn so ist. Und so eine Probezeit, ich weiß, das wird oftmals eher als, ich muss mich als Mitarbeitender jetzt für die Firma beweisen, aber es geht ja in beide Richtungen, kann man ja genauso nutzen, um zu sehen, taugt mir die Vorgesetzte, taugt mir die Kultur und das Team. Entsprechend musst du dir darüber klar sein, was du denn möchtest, damit du auch weißt, wonach du suchen musst. Und das ist ganz klare Aufgabe von jeder und jedem von uns selbst. Und das Dritte, was kannst du, was möchtest du? Was war das Dritte?
Was musst du erwarten?
Was musst du?
Quasi, ja.
In der Führungsarbeit, na gut, man muss je nach Thema oder nach Arbeit, die man macht, natürlich ein Stück weit auch erwarten, dass nicht alles immer Sonnenschein ist. Wir sind in der Zusammenarbeit mit Menschen ist immer so ein bisschen volatil. Man muss immer irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden und Zusammenarbeit ist wie in einer Beziehung, es ist Arbeit. Ja, man muss auf jeder Beziehungsebene dran arbeiten und zwar von allen Seiten, die beteiligt sind, an der Kommunikation, am gegenseitigen Verständnis. Das ist nicht die Aufgabe allein der Führungskraft, mit allen klarzukommen. Es ist auch die Arbeit, die Aufgabe von jedem Mitarbeitenden im Team, von jedem, der sich in einem sozialen Gefüge befindet, dafür zu sorgen, dass man gemeinsam ankommt. Und entsprechend, das ist einfach Arbeit und das muss man erwarten und darauf muss man sich auch einlassen. Mhm.
Ein ganz spannender Aspekt, den du gerade auch mit angedeutet hast, als du gesagt hast, die Probezeit ist auch etwas, was beide Seiten irgendwie betrifft. Da spielt ja auch etwas rein, weil ich habe in dem Moment gedacht, also die Generation meiner Eltern oder Großeltern, die hätte es tatsächlich, wie du zuerst gesagt hast, gehandhabt, nämlich ich muss mich der Firma beweisen und nicht irgendwie andersrum. Da habe ich auch selber schon gemerkt, dass da ein Wandel stattfindet. Da spielt natürlich aber auch dieses Thema neue Leute suchen, Bewerbungen und auch was die BewerberInnen selber für ein Standing auch inzwischen entwickelt haben, mit rein. Wie müssen Firmen darauf reagieren, was zum Beispiel so Bewerbungsprozesse betrifft? Muss man da vielleicht auch endlich mal runter von seinem hohen Ross? Die Leute bewerben sich bei uns und wir sind hier diejenigen, die den Bestimmer spielen und die Sachen auswählen?
Ja, unbedingt. Ich würde generell dafür plädieren, dass wir alle mal absteigen und die Pferde im Stall lassen, um mal bei der Metapher zu bleiben, weil das bringt doch nichts. Wenn irgendjemand dafür sorgt und diese künstlich konstruierte Hierarchie herstellt, weil am Ende sollen wir ja zusammenarbeiten und zusammen Ergebnisse für dieselbe Company liefern. Und wenn wir mal ehrlich sind, die an dem Tisch im Auswahlprozess sitzen, sind ja auch in Anführungszeichen nur Angestellte der Company. Wir sitzen ja eigentlich alle im selben Boot. Das muss man sich einfach mal so bewusst machen. Johanna hat es eingangs gesagt, durch Social Media, durch das Internet, ja, das ominöse Internet mit allem Wissen, was die Welt zur Verfügung hat, können wir uns vergleichen, wir können diese Transparenz herstellen, wir können herausfinden, was gibt's hier für Möglichkeiten, was gibt's woanders für Möglichkeiten und wo möchte ich hin und was möchte ich auch. Das sorgt für eine sehr gute Verhandlungsposition von Arbeitssuchenden, weil sie eben genau wissen, was möglich ist. Und man kann auch nur fordern, von dem man weiß, dass es möglich ist. Klar kann man immer so ein bisschen drüber gehen auch, aber es ist halt wenig realistisch. Entsprechend kann man sich da sehr, sehr gut und im Detail darauf vorbereiten, was die Forderungen sind, was man sich vorstellt und kann die auch äußern. Und entsprechend auch so ein Stück weit einen besseren Hebel in der Verhandlung haben, als es vielleicht vorher der Fall war. Darauf müssen sich Unternehmen einlassen. Das finde ich auch per se gar nicht schlecht. Warum? Es ist doch nur fair, dass man für einen guten Job auch gut belohnt wird. Also wir arbeiten ja hier nicht zum Spaß, es ist immer noch irgendwo ein Job und dafür braucht man nun mal eine gerechte, eine faire, eine angepasste Entlohnung an das, was man bringt. Und das ist übrigens auch nicht nur monetär.
Ja.
Ich würde aber auch sagen, dass sich da bereits schon ganz viel gewandelt hat. Also dass die HR-Büros oder auch die ganzen Kulturbüros, die sich so ergeben haben, auch gerade ergeben haben, weil es weil Unternehmen herausgefunden haben, dass sie eben nicht mehr in dieser Position sind, wo sie vielleicht vor 50 Jahren waren, wo es einen viel höhere Arbeitslosigkeit gab, extremen Jobmangel gab. Ich glaube, da hat sich schon ganz viel getan. Das geht auch, glaube ich, in die richtige Richtung. Es wird immer mehr auf einer Ebene miteinander gesprochen. Wir merken es ja gerade fast sogar ins Gegenteilige, ne? Dass es eher ein Arbeitnehmermarkt momentan irgendwo ist, wo das Unternehmen betteln muss, dann noch ein paar Kandidaten irgendwie zu bekommen. Und das wird sich sicherlich dann auch wieder ausgleichen. Also ich glaube, da hat sich schon ganz viel wandeln können, zumindest eben in den Industrien, die es zu spüren bekommen haben.
Ja. Wo finde ich denn junge Talente und die Talente von morgen?
Überall, ja. Würde ich sagen. Kann man wahrscheinlich überall antreffen, ne? Es gibt ja echt auch, also momentan, es studieren ja so viele Leute, es studieren ja immer mehr Menschen in Deutschland. Und ich denke, an den Hochschulen, an den Universitäten wird man ganz viele tolle Talente finden, die man eben jetzt von sich begeistern muss. Und gerade wir auch irgendwo im Mittelstand müssen dann mit den Vorteilen, die wir haben viele Vorteile, die auch marketingtechnisch eben gut umsetzen, die gut kommunizieren können, damit wir eben dann an die, nicht Top-Performer nur, aber an eben die Leute kommen, die auch in unsere Kultur dann passen.
Das heißt, das klassische Stelle-Ausschreiben quasi reicht nicht mehr, kann man so, glaube ich, auch festhalten, ne?
Ja, auf alle Fälle, das reicht nicht mehr. Ja. Haben wir natürlich auch noch, ne? Also das ist natürlich auch noch, also immer noch wichtig, auf alle Fälle, aber es ist ein Zusatz, ne? Ich glaube, mittlerweile ist es alles multimedial. Man hat das irgendwo bei LinkedIn, man hat das Social Media, Instagram zum Beispiel, wir gehen an Hochschulen. Also es ist ein ganz großes Portfolio, was wir da jetzt mittlerweile alles machen. Aber es ist auch irgendwo toll, weil man eben viel ins Gespräch kommt mit Leuten, die sich potenziell bei uns bewerben können.
Ich muss da noch eine Sache ergänzen. Man findet die Talente nicht nur an der Uni, sondern wir haben in Deutschland auch ein sehr gutes Ausbildungsniveau. Und ich muss wirklich für Ausbildungsberufe auch plädieren. Brauchen wir mehr davon, sehen wir gerade auch im Fachkräftemangel entsprechend nicht nur an die Unis gucken, sondern auch mal in die Betriebe und in die Ausbildungsberufe Schulen. Wie heißt das? Berufsschulen ist das Wort.
Genau. Das merken wir aber auf der anderen Seite, das wird immer schwieriger, also Auszubildende zu finden. Die Bewerberzahlen gehen immer zurück. Auch die Auszubildenden Schulen haben zunehmend Schwierigkeiten, auch ihre Klassen leider zu füllen. Aber bin ich total bei dir, Zoe. Also Ausbildung ist super wichtig, finde ich auch total toll. Es ist eine super Bildungsmöglichkeit in Deutschland und super so früh in ein Unternehmen reinschauen zu dürfen. Und wir haben ganz viele tolle Auszubildende, die wir auch dann echt lange auch im Unternehmen halten konnten.
Ich habe noch ein letztes Vorurteil. Will ich dir quasi vorwerfen, also nicht vorwerfen, ich will es dir geben, Johanna. Stichwort Generation Hafermilch. Die Gen Z ist deutlich, denen geht's deutlich mehr um Werte und Sinn in ihrer Arbeit. Stimmt das?
Ich bin immer so ein Gegner von Pauschalisieren, weil ich das
komplett. Deswegen habe ich die Vorurteile ja auch mitgebracht, genau. Um sie aufzulösen.
Ich glaube, Werte sind schon immer wichtig und Werte haben wir auch schon ganz, ganz lange im Unternehmen. Wir haben schon immer Sachen, für die wir stehen und das wissen Leute. Wir haben schon ganz lange eine Kultur, die sich durchgesetzt hat und die Menschen bei uns miteinander verbindet. Und das ist ganz, ganz entscheidend und wichtig. Mittlerweile ist dieser Fokus, auch ein medialer Fokus, halt viel mehr auf Medien irgendwie gekommen. Ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat, aber habe ich so im Gefühl, also der Fokus liegt viel mehr überall jetzt bei Werten und bei dem schönen Wort Purpose, wie das jetzt auch überall genannt wird. Und sicherlich, also ich hatte es eingangs schon gesagt, früher war eine viel höhere Arbeitslosigkeit. Es war viel schwieriger, einen Job überhaupt zu finden. Man hat, nachdem man einen Abschluss erreicht hat, hat man eigentlich den Job genommen, den man irgendwie geboten bekommen hat, um einfach irgendwie anfangen zu dürfen. Jetzt haben wir eine viel größere Auswahl. Und wir sind in der komfortablen Situation, uns genau zu überlegen, für welche Werte wir arbeiten wollen und welche Werte wir von einem Unternehmen vertreten und was ist wichtig. Und ich glaube, deshalb ist es eben auch für den Mittelstand extrem wichtig, auch mit den Werten, die sie haben, aktiv zu werben, weil das sind oft ja ganz tolle Werte. Die werden nur oft nicht kommuniziert. Und das ist eine große Aufgabe, die sich da ergibt.
Dann habe ich tatsächlich sowas wie eine Schlussfrage an jeweils euch beide. Arbeitswelt in 30 Jahren. Was hat sich verändert? Was ist besser geworden? Was oder auch vielleicht schlechter geworden? Zoe, fang du mal an.
Steile These. Ich glaube, wir werden eine stärkere Fokussierung auf unser eigenes Wohlbefinden sehen. Warum? Weil wir durch die Überforderung an noch kommender Komplexität, an der Menge an Kanälen, an Medien, an Informationen, an allem viel stärker, viel radikaler darauf schauen mussten, weil es einfach keine Option mehr war, ob ich darauf gucke, ob es mir gut geht oder nicht. Entweder es geht mir gut oder ich bin halt nicht mehr arbeitsfähig. Und wir schauen ja hier gerade aus dem Kontext Arbeitswelt darauf. Entsprechend muss man halt auch so, traurig das irgendwie gerade klingt, entweder geht's mir gut oder ich bin nicht mehr arbeitsfähig. Krasser Leistungsgedanke. Aber wir gucken ja aus der Perspektive draus, deswegen dieser Disclaimer. Deswegen werden wir dort stärker drauf schauen. Es wird sicherlich nochmal neue und effizientere Methoden geben, dafür sorgen zu können, dass es jedem gut geht. Und ich glaube auch, durch die steigende Automatisierung, Technologisierung, Digitalisierung wird es viel mehr Raum für Kreatives, für Individuelles, für Innovatives geben, was auch dafür gesorgt hat, dass wir eine ganz andere Art der Unternehmensführung vorfinden werden. Viel schneller, viel, ich sag mal, bunter, viel diverser, verbunden mit einer deutlich höheren Anforderungen an eben jene, die das Unternehmen lenken und führen und das ausgestalten, sich damit beschäftigen, wie man ein Unternehmen entwickelt und vor allem auch die Menschen, die dort arbeiten. Das wären so zwei Themen, die ich dazu in den Ring werfen würde.
Johanna, die Arbeitswelt in 30 Jahren, was hat sich verändert?
Also ich bin erstmal ein sehr großer Optimist, also erstmal ist alles besser als heute, bin ich ganz stark der Überzeugung, es wird alles eh immer nur besser werden und wir müssen uns mit den negativen Seiten auch gerade von Digitalisierung, auch von KI auseinandersetzen, aber wir müssen vor allem die Chancen erkennen, die sich dem Ganzen uns bieten. Ich glaube, dadurch, dass wir wahrscheinlich KI in Zukunft noch vermehrt einsetzen werden, dass all das, was Zoe auch gerade beschrieben hat, also all das, was eigentlich keinen Spaß macht, wo ich keine Lust habe in meinem Arbeitsalltag, was ich so abarbeiten muss, dass das alles hoffentlich von einer KI übernommen werden kann und ich viel schneller und effizienter bin in meinem Arbeiten und dadurch mir erlauben kann, viel kreativer irgendwo sein zu können, viel mehr Prozesse hinterfragen zu können, mich mit Innovation zu beschäftigen, damit zu beschäftigen, wie man Geschäftsmodelle neu denken kann. Und auch was Zoe am Anfang gesagt hat, diese ganzen Veränderungen, das bietet ja eine ganz große Chance für uns alle, auch in Europa, uns irgendwie nochmal neu zu positionieren, uns neu aufzustellen. Wir müssen jetzt nur die Chancen ergreifen und die richtigen Wege einschlagen. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass der Markt so ein bisschen, die Würfel werden ein bisschen neu geworfen werden und dadurch sind ganz viele Chancen an. Wir müssen jetzt nur die Augen offen halten und am Ball bleiben und einfach ausprobieren, was da irgendwie passiert. Und dann kann es auch nur besser werden.
Dazu landen ist absolut kein Selbstläufer, ja.
Nee, ja. Das ist kein Selbstläufer, aber man muss es machen.
Ja. Vielen Dank, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden dafür, dass wir, es sind nicht meine Vorurteile, sondern ich habe sie gesammelt und mitgebracht, aber dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten und so ein bisschen aufräumen konnten mit Pauschalisierung und solchen Dingen. Ich hoffe, dass das ganze Thema jetzt ein bisschen klarer ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank, Kaspar, für deine Fragen.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.